Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich bin Moderator, Journalist und dabei wie immer Dr. Max Kraus, der Chef der Tierklinik Düsseldorf. Hallo Max.
Hi Hans, ich grüße dich. Schön, dass wir heute wieder hier sind.
Ja, und das Thema ist mal wieder sehr spannend. Wen hast du uns als Gast mitgebracht diesmal?
Ja, heute haben wir Roy Tito dabei. Roy ist bei uns der Leiter der Blutbank, Bluttransfusion und ein Internist in der Internistik, der auch viel Gastroenterologie macht. Und ja, und ich denke, er hat ein spannendes Thema. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zu dritt hier sitzen. Und ja, lass dich einfach überraschen, Hans.
Ja, also wir machen ja mal ein kurzes Vorgespräch, das haben wir jetzt auch gemacht. Und ich kann euch schon sagen, ich war mal wieder völlig fasziniert. Blutbank kenne ich natürlich aus der Humanmedizin. Roy hat mir eben erklärt, das gibt es auch in der Veterinärmedizin. Und Roy, sag mal, wie weit seid ihr da? Was macht ihr da gerade?
In der letzten Zeit haben wir ein bisschen Stufe oben gegangen. Wir haben bisher immer bei Bedürfnis, bei einem Notfall, immer die Kunden angerufen, bei einem registrierten Besitzer. Das hat die Interesse bei uns gezeigt. Sie wurde Blutspender, wo die Patient, Hund oder Katze, hat bei uns auch vorgestellt, hat bestimmte Voruntersuchungen gemacht und dann bereit bei dem Tag, wo hätten wir die Bedarf, wird er auch gekommen mit dem Patient für die Blutprobe entnahmen. In die letzten Monate, wir sind jetzt immer im Versuch, immer eine Konserve bei uns in der Klinik behalten und immer bei Bedarf, wenn haben wir die Bedürfnis, auch im Notdienst oder am Nachtspät oder nicht wichtig wann, dann haben wir eine Blutkonserve, mindestens die ideale Weise wäre so. Und dann können wir sofort die Empfänger eine Bluttransfusion durchführen.
Das heißt, ihr seid gerade dabei, eine Blutbank aufzubauen, sozusagen, laienhaft gesagt. Ja. Dass ihr möglichst viel am Vorrat habt, wenn also der Max operiert, ne, und dass du merkst, du brauchst was, dass ihr dann schon was da habt. Ihr habt aber auch für alle Fälle eine Spenderkartei, so nenne ich es mal, von Kunden, die mit ihren Tieren dann zur Verfügung stehen. Die habt ihr vorher gecheckt, nehme ich an. Und dann wisst ihr, da ist der Hund XY und der passt. Ist das bei Hunden so wie bei Menschen? Haben die verschiedene Blutgruppen?
Bei den Hunden haben wir tatsächlich mehr Blutgruppe als bei Menschen. Wir haben ca. 8 Blutgruppe. Wurde grundsätzlich bei den Labor nur eine Blutgruppe getestet. Da wäre die DR1 positiv oder negativ. Eine bestimmte Antigen, das kann sich auf den Rotblutzellen sitzen und reagieren gegen eine andere Rotblutzellen, in dem Fall, dass es nicht die gleiche Blutgruppe wäre. Und das wird nur das getestet, weil das ist die Blutgruppe, das ist verantwortlich über die meisten stärkste Immunreaktion Posttransfusion. Aber zur Sicherheit, zu verhindern auch die Reaktion für die andere Blutgruppe, wird auch eine Kreuzprobe gemacht, wo wir mischen zusammen die Blutgruppe von den Empfänger und die Spender und gucken, ob sie verträgt eine die andere. Weil das Ziel wäre nicht nur, das Blut zu geben, ist auch, dass das Blut bleibt länger als möglich.
Max, du als Chirurg, sag doch mal, bei welchen OPs taucht die Frage auf nach einer Blutspende?
Also wir haben das natürlich, dass wir Patienten Blut geben müssen, wenn die beispielsweise Milzriss haben, einen Tumor in der Milz haben, dass sie dann einfach viel, viel Blut verlieren. Zum Glück ist es bei uns nicht so, dass wir OPs machen, wo die so viel Blut durch uns verlieren, aber eher sind das halt Traumata-Patienten, aber natürlich auch nicht nur eine Chirurgie, sondern auch internistische Krankheiten.
Ja.
Viele Patienten, die gar nichts mit der Chirurgie zu tun haben, die haben Blutarmut.
Ja.
Und da gibt es halt viele Krankheiten, die dann ihr eigenes Blut auch kaputt machen, die Tiere, und die brauchen dann Blut.
Und kriegen dann eine Infusion mit frischem Blut sozusagen.
Genau, ja, aber genau, oder? Also das geht's ja. Genau. Und es ist ja nicht nur so, dass Roy dann rote Blutzellen gibt, sondern es gibt auch teilweise Plasmatransfusion. Also es gibt ja verschiedene. Blut ist ja nicht, man kann ja Vollblut geben, Teile des Blutes geben. Und das können wir ja, oder kann nicht wir, sondern in dem Fall Roy kann das hier rausfiltern, dass er sagt, wir brauchen dieses Blut und dass wir das dann halt speziell für den Patienten geben.
Informiert mich mal, mein Hund hat 30 Kilo. Wie viel Blut hat er ungefähr? 2-3 Liter? Also ein Mensch, sagt man immer, hat 6-7 Liter, glaube ich. Das ist so.
Genau, man geht ja von 10% aus.
Ja, okay.
Und ja. Von 10% gehst du dann aus.
Ja. Jetzt reden wir hier über Blutspender. Welche Hunde können denn Blut spenden? Gibt es da eine Größenbeschränkung? Oder wie viel Blut kann man einem Hund abnehmen als Spende?
Wir haben grundsätzlich bei den Hunden, wir arbeiten mit dem Blutbeutel, das vom Humanmedizin gebraucht. Das haben wir, die Blutprodukt, das sollte am Ende 500 Milliliter sein, bis zum 500 Milliliter sein. Wir nehmen normalerweise zwischen 450 und 500 Milliliter von jedem Patient. Wir dürfen grundsätzlich 10 bis 15 Milliliter pro Kilogramm nehmen für jeden Patient. Und deswegen wir Unser Wunsch wäre, dass das Patient wiegt mehr als möglich. Dann natürlich eine deutsche Droge, das gibt 73 Kilo, 60 Kilo, wäre ein optimaler Blutspender. Aber gesetzlich durften alle Patienten, alle gesunde Hunde, das sind wiegen mehr als 20 Kilo. Gibt eine andere Voraussetzung, wie alt die Patient ist, die Charakter für die Patient auch ist sehr wichtig.
Weil Charakter?
Ja, genau. Wenn die Patient liegt sich ganz entspannt und er lässt sich machen alles mit und muss ihn nicht sedieren oder Maulkorb, so, weil ja. Natürlich, das ist
Weil es einfacher ist, ihm das Blut abzunehmen.
Das ist eine Elektive, das ist etwas, das er macht, freiwillig mit dem Besitzer oder ich sage, das ist etwas, das er muss nicht machen und möchten wir auch nicht, dass die Hund geht in Gefahr, wenn er versucht, ein anderes Leben zu retten.
Ja.
Dann das wäre eine sehr wichtige Komponente. Die andere, dass die Patient sollte nur gesund sein, keine andere chronische Krankheit, nimmt keine Dauermedikamente, aber gibt mehrere andere Faktoren.
Aber das habt ihr, ich nehme an, ihr habt ja eine Spenderkartei, hast du eben gesagt, das habt ihr ja vorher alles gecheckt, ne? Ist der gesund und ihr wisst vorher ja, wenn
genau,
die zur Spende
kommt. Genau, das wird die erste Screening gemacht. Dieses Screening ist gültig vor ein Jahr, aber in das Tag, dass die Patient kommt, auch Blut zu spenden, wird auch nachträglich nochmal immer kontrolliert, auch bei der klinischen Untersuchung, auch bei der hämatologischen Untersuchung, bei dem Blut, weil ich will wissen auch, welches Blut habe ich gerade genommen. Oder bei der Vorstellung von einer elektive geplante Blutprobe von Konserve, wo wird auch alle Parameter nochmal kontrolliert. Ja. Wir hatten schon Patienten, das hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, das wurde vorher gesehen und deswegen haben wir die Blutspender später verschoben, weil wir möchten, die Patient, dass kerngesund ist.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass bevor das untergeht, mindestens 20 Kilo. Das heißt, ein Yorkshire Terrier kommt nicht in Frage als Blutspender, weil das einfach zu wenig wäre.
Genau, genau. Aber wir haben jetzt gerade vom USA jetzt neue Lieferungen müssen wir bekommen die nächsten Tage für Blutbeutel für Katze. Das ist bis 50 Milliliter. Und das ist wirklich ein Produkt, das ist nur für die Veterinärmedizin geeignet. Aber auch wenn ich habe, oder die meisten Bedürfnisse sind Patienten, das wiegt mehr als 6, 7 oder 10 Kilo. Und ich kann jetzt nicht von einem Spender, das wiegt 5 Kilo, Blut nehmen von einem Patienten, das wiegt 10.
Der braucht einfach zu viel Spenderblut, okay. Klar, logisch. Aber es spielt keine Rolle. Ich sag mal, du hast eben eine Dogge erwähnt, ne, die ja. Natürlich ideal wäre, weil die relativ viel spenden kann. Also das Blut einer Dogge kann ich für einen kleinen Hund aber verwenden. Das ist nicht irgendwie eingeschränkt, oder?
Ist nicht eingeschränkt. Wir sagen, dass es nicht vom Rassespezifische geht. Wir haben auch bei uns die Mitarbeiterhunde, dass wenn habe ich eine kleine Bedürfnis, weil wir sagen, dass die Spender dürfen spenden einmal jeden 3 Monate. Nicht häufig auf das, weil die Körper auch braucht Zeit zu erholen und ja. Zu nachproduzieren, die neue Rotblutzellen. Aber wenn haben wir zum Beispiel im Station eine Patient, das ist, wiegt 5 Kilo oder 6 Kilo oder eine kleine Welpe, das jetzt gerade hat eine akute infektiöse Krankheit und er braucht diese Unterstützung, weil am meisten sagen wir, dass die Bluttransfusion wäre nicht als eine therapeutische Maßnahme, das wäre als eine Stabilisierung, bis wir finden, was das Hauptproblem wäre, oder in dem Fall, dass der Patient hat eine Blutung wegen Traumata, dann natürlich, das wäre die Therapie, aber die meisten, das wäre keine therapeutische Maßnahme, das ist nur Unterstützung und ein bisschen Zeit zu verdienen, bis das haben wir gefunden, was ist die Auslöser für die Blutarmut und wie können wir ihn auch bekämpfen. Bei ja. Infektiöse Krankheit, das wäre Antibiotikum, bei Traumata, das wäre die OP und so weiter.
Max, jetzt gibt es ja bei Menschen Leute, die immer wieder Blut spenden. Gibt es das bei euch auch, dass da Kunden sind mit ihren Tieren, die regelmäßig oder die euch das angeboten haben, nach dem Motto, wenn ihr braucht, rufen
wir
an?
Hat Roy ja eben gesagt. Also ja. Wir haben ja, die dürfen alle 3 Monate spenden.
Ja,
das heißt, wenn man das durchrechnet, das Jahr dürften die 4-mal im Jahr spenden. Und das ist ja das, was wir gerne haben wollen. Und sie sind natürlich ganz erpicht, gerne dieses Blut von den Patienten zu bekommen, die eine große, große Masse an anderen abdecken können. Du hast natürlich wie eine Humanmedizin auch verschiedene Donoren und da muss es so sein, je nachdem, ob die positiv oder negativ sind, können die halt mehrere anderen Hunden was geben. Und das ist natürlich das, was wir gerne haben wollen.
Also es gibt ideale Spender und welche, die zu speziell... Also,
genau. Okay. Und das ist ja das, was Roy gesagt hat, was wir jetzt gerade wieder aufbauen wollen, ist, dass wir halt von den diversen Konserven immer eine auf Lager haben. Wir dürfen die zwar nicht weiter verkaufen an andere Praxen, das ist vom Gesetzgeber nicht erlaubt. Wir dürfen die nur wirklich im Augenhausgebrauch haben. Und das wollen wir wieder aufbauen, dass wir wirklich noch schneller im Notfall eingreifen können, als es jetzt ist, weil jetzt haben wir halt unsere Spenderkartei Und da will ich an dieser Stelle auch mal den Patientenbesitzern Danke sagen, die dann wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihren Hunden vorbeikommen, um andere Hunde zu retten. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das ist wirklich toll, dass die Patientenbesitzer das machen.
Was ist eigentlich deren Motiv? Also einfach nur, sind das einfach Altruisten, die sagen, ich will anderen Hunden helfen? Oder?
Das sind einfach tolle Menschen. Einfach tolle Menschen, die sagen, wir wollen anderen Tieren auch helfen. Ja. Wenn wir mit einer Blutspende, was wir in der Humanmedizin ja auch machen, warum spenden wir Blut? Warum spenden wir Organe? Weil wir einfach in dem Fall sagen, dass es, wir helfen damit anderen Tieren, anderen Menschen. Und das ist natürlich toll, dass wir da in unserer Klientel Patientenbesitzer haben, die sich dazu zeitlich bereit erklären, mit ihren Hunden, auch teilweise mit ihren Katzen vorbeizukommen, um anderen Tieren dadurch das Leben zu retten.
Aber du hast eben eine sehr schöne Story angedeutet, der Hund, der eigentlich...
Ja,
erzähl doch mal die Geschichte, die ist sehr berührend.
Das war schon vor, wenn er richtig steht, vor circa 6 Jahren, das habe ich auch Dienst gehabt und ist zu uns gekommen, eine Überweisung von einer anderen Klinik, Patient, onkologischer Patient, eine tumorkrank Patient, das hat eine Chemotherapie bekommen und wegen der Chemotherapie ist er sehr verschlechtert für die klinische allgemeinen Zustand und auch eine Blutarmut auch entwickelt. Und leider alle unsere Spender hat Blut gespendet in diesem vorherigen Monat. Und wir hatten keine andere Blutspender im Haus und die Besitzer hat noch niemand gefunden. Und im Laufe des Abends, der gleiche Tag, ist gekommen zu uns noch ein anderer Hund, älterer Hund. Das hat auch eine bestimmte Krankheit gelitten. Und die Besitzer hat sich entschieden, ihn einzuschläfern. Und das war wirklich die gleiche Rasse. Und die habe ich nach dem Gespräch und der Erklärung ein bisschen zu den Kunden, habe ich sie auch erwähnt über die andere Patient, das ist bei uns stationär und das hat die Bedürfnis. Und die Kunden hat sich bereit, vor, dass wir haben die Patienten eingeschläfert, im Blutprobe entnahmen und die Bluttransfusion zu machen.
Das ist natürlich eine sehr großzügige Geste, gerade in der Situation. Aber ist ja ein bisschen wie eine Organspende, dass du das Gefühl hast, mein Hund stirbt zwar, aber ich helfe damit praktisch in dem einem anderen Tier.
Ja.
Sehr berührende Story, finde ich. Du hast eben schon kurz angesprochen, Max, Katzen. Ist das bei Katzen ungefähr, läuft das da so ähnlich ab?
Bei Katze, die einzige, das läuft anders, ist, dass die Patientin wird sediert, leicht sediert. Weil bei Katze leider, das geht nicht, wenn sie sind wach wie bei dem Hund. Und bei dem, wir sind verzwungen, auch vom das Hals die Blut zu nehmen. Wir nehmen das auch bei dem Hund vom der Hals, wenn die Patientin ganz entspannt ist. Aber wenn die Patientin ist groß genug, dann können wir auch vom Bein oder von den Armen auch Vorderbein nehmen. Und bei der Katze wegen die Charakter auch für die Patient, das wird immer vom der Hals genommen und immer, wenn er ist, leicht sediert.
Ja. Aber ansonsten ist das Regelwerk ähnlich wie bei Hunden. Ihr habt eine Spenderdatei, ihr wisst, wie viele Blutgruppen gibt es bei Katzen?
Bei die Katze haben wir 3 Blutgruppe.
Und da ist aber mit der Größe, Katzen sind ja nicht so unterschiedlich groß. Im Prinzip kann also...
Gibt auch schon sehr große unterschiedliche Patienten. Wir haben die Maine Coon, das kann sich auch bis, habe ich in die Uni auch 12 Kilo gesehen, 13 Kilo schon.
Oh, echter Brocken.
Ein richtiger Löwe. Gesunde Tier, nicht übergewichtet, war wirklich ganz kräftig, muskulös. Die Patienten dürfen nicht weniger als 5 Kilo sein.
Also ähnlich wie bei sonst, weil es sonst zu wenig wäre, was man entnehmen kann. Und bei Katzen ist so ähnlich, Max, du als Chirurg, bei ähnlicher Vorgeschichte, brauchen die Blut, ja, nein. Und,
Ja, bei mir aber glücklicherweise, toi, 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 sehen wir wenig in der Chirurgie, dass die da wirklich Bluttransfusion brauchen. Ja. Die meisten sind eigentlich internistische Patienten, Traumata-Patienten, internistische Patienten. Zum Glück die wenigsten, die bei uns in der Chirurgie wirklich Blut brauchen.
Mhm. Muss man sagen, dass auch die Katze tendiert sich auch viel besser kompensiert über Blutarmut. Sie kann sich auch mit sehr niedriger Hämatokrit auch schon klar über längere Zeit gehen.
Ja. Blutbank heißt, ihr habt irgendwo eine Kühltruhe oder ein Kühlaggregat stehen, wo dann die ganzen Beutel drin sind, damit ihr im Notfall sozusagen die einzelnen Konten sind da gelistet.
Genau, aber das ist ja nicht nur, dass es nur der in der Kühlschrank ist, das ist ja auch die ganze Vorarbeit.
Ja.
Mit der Zentrifuge und je nachdem, ob der Roy jetzt Vollblut gibt oder Blutteile gibt, muss es natürlich alles abzentrifugiert werden, vorbereitet werden und dann haben die natürlich auch diverse, ich nenne das mal Lagerzeiten, die gelagert werden können, bis die kaputt gehen. Du kannst es ja nicht bis in Ultimo lagern.
Nee, klar. Das macht ihr aber alles in der Klinik selber. Ihr habt den kompletten Apparat da.
Roy hat einen ganzen Raum, der wirklich nur für die Blutbank ist.
Ja.
haben wir eine groß, sehr große Zentrifuge, wo die Blutbeutel auch sitzen, haben einen Kompressor auch, wo können wir die beiden trennen. Wir haben verschiedene Groß vom Blutbeutel, ob das wäre komplett Vollblut, das wir nehmen, das wäre nur einzige Beutel, wenn ich eine mehrere Produkte sollte von die vorbereiten, das wäre die Plasma oder ein Erikonzentrat, ein Konzentrat für die Rotblutzellen. Das kann länger gelagert werden, bis circa einen Monat, aber er hält bei uns nicht so lang, weil
ihr braucht das öfter.
Ja.
Wir reden heute noch über eine andere Bank, und zwar die Kotbank. Also es geht um die Ausscheidung der Tiere,
genau.
Die ihr auch, Roy, erklär doch mal, wofür braucht ihr das?
Die Kot wird am meisten bei der Tiermedizin benutzt für Behandlung und Unterstützung für die Patienten mit akutischer Gastroenteritis, mit einer Magen-Darm-Beschwerde. Er kann sich gegeben entweder per OS, als Tablettenform oder Kapselform. Das leider haben wir noch nicht die Möglichkeit, das zu machen bei uns in die Klinik. Hoffe ich in die Zukunft, wir kommen dann. Wir machen bei uns noch für Enema im Popo.
Also anal fertige. Wird das eingeführt.
Genau.
Ja.
Gibt in den letzten Jahren wirklich das, hat wirklich Gas gegeben, wird benutzt auch bei epileptischen Patienten, das wird benutzt bei einer chronischen Enteropathie, bei chronischer Magen-Darm-Beschwerde, das wird bei dermatologischen Beschwerden, bei atopischer Dermatitis wurde auch gezeigt, wie viele die Patienten profitiert sich von der Stabilisierung für die Darmflora und wie wichtig die Mikrobiom, das haben wir in die Darm für die Gesamtgesundheit für die Patienten.
Also, du hast gerade gesagt Epileptiker, habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir besprechen jetzt bei der Tiermedizin über die Epileptiker, gibt bestimmte Patienten, das ist also die banale Fall wäre Patient, das leidet sich von einem Durchfall, chronischer Durchfall, immer Unverträglichkeit vom Futter oder welche andere Ursache, aber er bekommt mit Tabletten für die Epilepsie. Und wenn die Wirkstoff bleibt zu kurz Zeit in die Darm, sie kann nicht wirklich richtig absorbiert werden.
Ach so.
Und mit der Kottransplantation können wir das unterstützen. Außerdem gibt es auch andere bestimmte Studien, das hat gezeigt, wie die Patienten profitieren sich auch bei der Kottransplantation, auch ohne diese Beschwerde, bei der Stabilisierung und bei der Unterstützung für die Patienten. Das bekämpft nicht die Krampfanfall, aber das durchführt für eine verbesserte Lebensqualität für die Patienten und hoffentlich auch in die Zukunft, dass er braucht ein bisschen weniger Medikamente, je nach die Anpassung und die Entscheidung für die Neurologin in die Fall.
Wir haben bei der Blutbank eben darüber geredet, wo das Blut herkommt, Spender. So, wo kommt der Kot her? Wie geht das? Also sammle ich das aus von meinem Hund und bringe euch das?
Die Kot darf nicht älter als 6 Stunden sein. Das bedeutet, dass bei uns in der Klinik alle Kotspender sind Mitarbeiter, Patienten. Das wurde getestet und muss auch jeden 6 Monate getestet mit einer riesigen Kotuntersuchung vor Bakterien und Viren und Dysbioseprofil. Das wäre die Gleichgewicht für die Darmflora in die verschiedenen Populationen, die Familien für die Bakterien. Und nur die geeigneten Patienten dürfen bei uns die Kot spenden. Die Kollegen sammeln die Kot am Morgen vor. Bringe das in die Klinik, das wird für mich bearbeitet, gemischt mit Kochsalzlösung und vorbereitet für die Einfrieren. Und dann bei dem Bedürfnis kann die Kollege für die Station immer eine frische Dose nehmen, austauchen und dann die Patientin, das hat die Bedürfnis, das zu geben.
Das heißt, der Hund, das Tier mit einer gestörten Darmflora bekommt den Kot eines Tieres mit einer gesunden Darmflora. Und dann ist die Hoffnung, dass dieser Kot sich da dass der die Darmflora wieder in Ordnung bringt. Funktioniert das?
Ich muss sagen, wir sind Wahnsinn bei der Klinik, wie sie immer überrascht, wie schnell die Patienten sind, nachdem sie die Kottransplantation bekommen. Das ist immer wieder diese Überraschung, er hat keinen Durchfall mehr.
Also ich kenne das aus der Humanmedizin, da habe ich das gehört, dass das gemacht wird. Ne? Also diese Kotgabe von gesunden Leuten. Aber das ist das bei Hunden. Gibt es das auch bei Katzen? Oder, ja?
Bei Katzen, das gibt es auch. Die einzige Patientin, das haben wir bei uns leider, bei dem letzten Test, ist gerade positiv für ein Virus. Das darf nicht da in die Darm sein. Bei der Katze ist es komplett anderes, weil sie durfte nur Reinwohnungskatze sein. Sie kann nicht Freigänger sein.
Okay.
Und leider gerade haben wir keine Katze, die in Kot spendet. Hoffe ich in späterer Zeitpunkt, dann machen wir nochmal die Tests und wird negativ, aber jetzt gerade haben wir nicht.
Vielleicht, Max, solltet ihr mal so einen Aufruf machen. Wir suchen Katzen, die Kot spenden. Also ich meine, das klingt ja kurios, aber ich könnte mir, du hast ja eben gesagt, ne, die Menschen, die Eigentümer, sind ja oft gewillt, anderen zu helfen. Vielleicht funktioniert das auch.
Wir hoffen, braucht mir die Blut.
Also ich kenne zwei, drei Leute, die haben Katzen, die nur drin sind. An wen müssten sie sich wenden? An die Tierklinik? Oder?
Am besten an die Tierklinik und dann zu Händen von Dr. Roy Twito.
Ja, ich würde denen das mal, die haben da garantiert noch nie von gehört. Ja. Und bei Katzen ist es ja leicht ranzukommen, in ihrem Katzenklo da. Und
genau. Haben wir da eine Altersbegrenzung bei den Katzen?
Wir wünschen Patienten bis 10 Jahre alt. Wir sagen, das ist grundsätzlich die Voraussetzung für eine Bluttransfusion.
Und wie machen wir es mit der Vorsorgeuntersuchung?
Das wird bei mir gemacht. Zuerst mal mit klinischer Anamnese und dann wird infektiöse Krankheit ausgeschlossen. Und dann haben wir zuerst die Clostridium, weil haben wir gesehen, dass die Clostridium, eine bestimmte Keim, das liegt in die Kot, ist negativ. Dann wird die Reste-Test gemacht.
Okay, aber das heißt, wir testen die ähnlich wie die Blutspender, testen wir die auch einmal komplett.
Richtig.
Perfekt. Ja, das müssen wir vielleicht auch sagen, dass die natürlich dadurch die Spendertiere einmal im Jahr bei uns ein rundum, ich nenne das mal rundum Sorglospaket bekommen.
Gratis.
Ja.
Oh, ist ja auch ein Argument, ne? Ja,
dass die dann halt einen Jahrescheck haben, dass die dann einmal beim Roy komplett durch die Mühle gehen.
Ja. Dafür, dass sie also dann also spenden dürfen oder können. Ja. Und bei Katzen ist es auch so, du hast es eben angesprochen, Roy, bei den Hunden, es gibt die Möglichkeit, das getrocknet über Kapseln oral zu verabreichen. Genau. Oder mit einer Spritze nehme ich an, anal direkt in den Darm rein.
Richtig. Wir machen noch Analform. Wir hoffen in Zukunft auch jetzt Kapsel auch zu vorbereiten.
Das ist natürlich einfach. Dann wird das getrocknet oder gefriergetrocknet.
Genau, gefriergetrocknet und dann wird ins Kapsel geschossen und dann wird Patient als Tablettenform gegeben.
Aber wie groß muss denn die Menge dieses gesunden Kots sein, damit er die erwünschte Wirkung erzielt? Also bei der Kapsel ist das ja ganz wenig.
Ich sage, dass durch die Lophilisierung, durch die Austrocknung und Einfrieren von dem Produkt, das wird mehr konzentriert natürlich. Wir sagen, dass jetzt bei der Studie wurde die Empfehlung von circa 2 Gramm pro Kilogramm Gewicht. Ich brauche 2 Gramm Kot von jedem Patienten zu nehmen, für jeden Kilogramm Gewicht für die Patienten. Natürlich, wenn das ein bisschen gemischt mit Kochsalzlösung und mit Antifrierprodukt, mit Glycerol, dann haben wir ein bisschen mehr, aber wir versuchen zu berechnen, das wird eine Ansprache als Menge, das ist nicht so viel.
Also Max, das ist mal wieder ein Angebot, was ihr da habt in der Tierklinik, das ist ja enorm. Wie ist denn so, kommt zu euch auch Tierärzte, die sagen, hier, ich habe einen Patienten, der braucht das, weil das kann ja nicht jeder Tierarzt machen oder haben, das habt ihr, das ist ja eins von,
genau,
von eurem Gesamtpaket.
Deswegen sind wir eine Überweisungsklinik, dass wir dann eigentlich die meisten unserer Patienten kommen mit der Problematik, dass wir das dann machen, weil das einfach, ich nenne das jetzt der Haustierarzt, der Überweiser, die können das nicht, einfach auch aus Personalstärke, weil wir natürlich so viele Kolleginnen und Kollegen im Haus haben, die das dann einfach abdecken können und dann in dem Fall Roy zuarbeiten können. Und das geht natürlich in der Praxis nicht. Das ist wie bei deinem Hausarzt, weißt du?
Ja, der kann nicht.
Wenn du hingehst, der macht einen super Job und sieht, ja, da komme ich jetzt einfach aufgrund meiner Personaldichte, meiner Stärke nicht weiter, da musst du in eine Spezialabteilung und dann sind wir halt die Spezialabteilung. Dann kommen die halt zum Roy und werden da beim Roy erstmal beraten und werden im Nachhinein durch Roy dann auch weiter behandelt.
Und Roy, dein Team, du hast noch ein paar Kräfte dabei, die genau sich auskennen in dem Bereich und ihr macht das täglich. Ist da ein euer täglich Brot sozusagen.
Richtig.
Roy, vielleicht zum Abschluss. Sag doch nochmal kurz, wie sind die Kriterien für die Spender, sowohl bei Hunden wie auch bei Katzen? Was müssen die Tiere für Voraussetzungen erfüllen, damit sie für euch als Spender ideal sind?
Unsere Kriterien wurden basiert von den gesetzlichen Empfehlungen. Wir haben ja ein bisschen höher gestuft und grundsätzlich, das sollte eine Patient bei Hund, das sollte eine Patient, das ist hier in Deutschland geboren und am Leben hier oder in einem vergleichbaren infektiöse Risiko für infektiöse Krankheit, dass die Körpergewicht für die Patient ist über 25 Kilo, dass die Patient ist zwischen 1,5 bis 10 Jahre, dass er ist klinisch gesund, dass er hat keine chronische Krankheit, er bekommt keine Dauermedikamente, dass er ist regelmäßig geimpft und entwurmt.
Und das alles testet ihr ja auch, das checkt ihr. Ne?
Richtig. Dass er hat noch keine Blutprodukt in die Vergangenheit bekommen, dass er ist sehr ruhig, entspannt, macht sehr gut mit und sehr wichtig ist, dass die Besitzer sehr motiviert sein, dass er muss mitmachen.
Und bei Katzen ist ähnlich, nur die Gewichtsklasse ist anders.
Bei der Katze haben wir die Gewichtsklasse, das wäre 5 Kilo. Genau. Also grundsätzlich jetzt, bei der Katze sollte die Patient Reinwohnungskatze sein.
Also kein Freigänger.
Kein Freigänger, wegen dem infektiösere Risikum und über 5 Kilo.
Ja, also ich bin beeindruckt.
Genau. Aber spannendes Thema wieder.
Ja, weiß Gott. Roy, vielen Dank.
Gerne.
Also ich gehe hier mal wieder fasziniert raus. Max, vielen Dank dafür.
Ja, das freut mich. Ja, das hat mich ja wieder gefreut. Ja, vielen Dank. War schön, über was anderes heute zu sprechen.
Ja.
Und ja, ich bedanke mich bei allen Beteiligten und verlasse alle wieder mit besten Grüßen in die Republik.
Vielen Dank dafür.